HR Info. Das Thema.
Mit Liane Stahl. Sie ist die wohl wichtigste Hilfe für eine junge Mutter. Und zwar vor, während und nach der Geburt. Eine gute Hebamme. Zuerst die gute Nachricht. In Deutschland werden immer mehr Kinder geboren. Und jetzt kommt das Aber. Aber es gibt immer weniger Hebammen. Die werden nämlich in der Regel schlecht bezahlt, müssen sich aber teure Versicherungen leisten und dazu noch im Schichtdienst arbeiten. Das alles sind unter anderem die Gründe, warum der Beruf für viele nicht wirklich reizvoll ist. Die Folge: Schwangere Frauen müssen inzwischen ziemlich oft viel herumtelefonieren, bis sie überhaupt eine freie Hebamme finden. Christina Log.
750.000 Babys werden laut deutschem Hebammenverband pro Jahr in Deutschland geboren. Tendenz steigend. Das große Problem dabei: Wer hilft in Zukunft beim Kinderkriegen? Denn in Deutschland begleiten Hebammen im Durchschnitt dreimal so viele Geburten wie ihre Kolleginnen in anderen europäischen Ländern.
Es ist ein riesengroßes Arbeitsfeld. Die letzten 3 Jahre gab es einen Zuwachs an Geburten. Vor 5 Jahren mussten wir nicht so oft Nein sagen. Hier braucht es Umstrukturieren und die Veränderung von Arbeitsprozessen dahingehend, dass Hebammen das Originäre tun.
Ich glaube, es herrscht überall ein großer Druck. Wir merken, wir sind zwar viele, aber wir fehlen trotzdem an allen Ecken und Enden.
Island hat zum Beispiel eine Hebamme und zur Geburt kommt dann eine zweite Hebamme, die diese Frau betreut. Und Norwegen betreut eine Hebamme 46 Geburten im Jahr. Bei uns sind wir so bei 120, 140, aber auch 160 Geburten sind keine Seltenheit.
Beschreibt es die Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes Ulrike Geppert-Orthofer und fordert auch für Deutschland endlich die sogenannte 1:1-Betreuung.
Dadurch erwarten wir, dass der Hebammenberuf attraktiver wird, also im Sinne von, es wird wieder attraktiver werden, Hebamme zu bleiben. Und damit unsere Frauen gute Hebammenbetreuung erhalten und sicher, vertrauensvoll Kinder kriegen können.
Rund 24.000 Hebammen arbeiten aktuell in der Bundesrepublik. Nur grob ein Drittel von ihnen ist festangestellt in Kliniken. Der Großteil arbeitet freiberuflich und wuppt neben der eigentlichen Aufgabe, Frauen vor, während und nach der Geburt zu begleiten, noch einen riesigen Verwaltungsakt.
Man muss als Freiberuflerin am Schreibtisch sitzen. Ich muss planen, ich muss Rechnungen schreiben. Wenn ich nach Hause komme, muss ich meine Leistungen eingeben, meine Kontobewegungen überwachen. Natürlich habe ich keinen Feierabend. Mit Kinder kriegen kein Geld zu verdienen, das wünsche ich mir, sondern als Solidarleistung der Gesellschaft einfach das zu tragen.
Sabine Kraus-Lemke aus Verden arbeitet seit fast 40 Jahren freiberuflich als Hebamme in Niedersachsen. Sie ist keine von denen, die immer nur jammern, wie sie selber sagt. Sie hat sich für das Gegenteil entschieden, aus gutem Grund, verrät sie.
Ich möchte nicht mehr, dass gejammert wird, weil wir sonst keinen Nachwuchs mehr kriegen. Wenn ich immer nur meinen Beruf schlecht rede, kann ich nicht erwarten, dass junge Frauen in meine Fußstapfen treten.
Zuständig für den Aus- und Weiterbildungsbereich beim Deutschen Hebammenverband ist Yvonne Bovermann. Sie ist maßgeblich am neuen Gesetzesentwurf zur Akademisierung des Hebammenberufs beteiligt und findet, es wird längst Zeit, den dualen Studiengang durchzusetzen.
An diesem Gesetz wird natürlich noch ein bisschen gerungen und vielleicht auch gestritten werden, aber wir werden das gesamte Studium einen Studiengehalt bekommen, so wie es, wie gesagt, in der Wirtschaft und Industrie schon üblich ist im dualen Studium. Das heißt, die werden hohe Anteile in der Praxis zubringen, die werden Schichtdienst machen, die werden rumreisen mit Hebammen und da auch mal lange bei einer Geburt dabei sitzen. Und die Finanzierung macht das einfach alles möglich. Das heißt, es ist kein elitäres Studium für nur wenige, die sich das leisten können, sondern für alle, die das gerne werden wollen. Und da bin ich total froh und auch ein bisschen stolz.
Vom neuen dualen System verspricht sich der Verband dreimal mehr Ausbildungsplätze und somit dreimal mehr ausgebildete Fachkräfte, die dann hoffentlich auch im Beruf bleiben.
Über die Situation der Hebammen war das ein Bericht von Christina Log. Die deutsche Politik weiß schon lange um die Krise im Kreissaal. Was sie tut, beziehungsweise was sie tun müsste, damit sich die Situation nicht noch weiter verschärft, das hat sich Anne Bayer aus der hr-info-Politikredaktion angesehen.
Vor 3 Jahren machte die Opposition im Bundestag wieder einmal darauf aufmerksam. Hier die Bundestagsabgeordnete Cornelia Möhring von der Linken.
Um die Geburtshilfe in unserem Land ist es nämlich wahrlich sehr, sehr schlecht bestellt. Und das seit Jahren. Der Hebammenberuf ist in großer Gefahr und Ihre Bundesregierung hat mitnichten irgendetwas angeschoben, was diese Situation wirklich nachhaltig verbessert.
Zumindest auf dem Papier hat sich seither etwas verändert. Hieß es im Koalitionsvertrag der Regierung im Jahr 2013 noch:
Die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung mit Geburtshilfe ist uns wichtig.
So hat sich die neue GroKo im Koalitionsvertrag 2018 immerhin auf eine etwas konkretere Aussage festgelegt.
Zu einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung gehören für uns, neben einer gut erreichbaren ärztlichen Versorgung, auch eine wohnortnahe Geburtshilfe, Hebammen und Apotheken vor Ort.
Konkreter wird dagegen ein Vorhaben des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn von der CDU. Er hatte im Oktober vergangenen Jahres angekündigt, wer Hebamme werden will, muss zukünftig studieren.
Hebammen helfen vielen Menschen ins Leben, jeden Tag. Dafür braucht es eine gute Ausbildung, theoretisch wie praktisch. Und deswegen wollen wir die Hebammenausbildung weiterentwickeln zu einem dualen Studium mit sehr starken Praxisanteilen.
Diesen Gesetzesentwurf hat das Kabinett nun Mitte Mai verabschiedet. Gerade noch rechtzeitig, denn laut einer EU-Richtlinie soll bis zum Jahr 2020 ein Studium für Hebammen in allen Ländern Europas Pflicht werden. Damit soll der Beruf aufgewertet werden. Der Haken daran: Die Akademisierung des Berufs schließt Frauen mit niedrigem Schulabschluss aus. Auch beim Thema hohe Versicherungsbeiträge hat die Politik mittlerweile reagiert. Derzeit zahlt eine freiberufliche Hebamme, wenn sie Geburten begleitet, über 7.600 Euro Versicherung im Jahr. Fünfmal so viel wie noch vor 10 Jahren. Seit mehr als 2 Jahren hat der Gesetzgeber nun die Krankenkassen verpflichtet, einen Ausgleich zu zahlen, den sogenannten Sicherstellungszuschlag, bis zu einer maximalen Höhe von knapp 5.500 Euro. Auch auf Landesebene ist man um Schadensbegrenzung bemüht. Der neue hessische Sozialminister Kai Klose hat vor kurzem einen runden Tisch ins Leben gerufen. Mit dabei unter anderem Hebammen, Geburtskliniken sowie Krankenkassen und kommunale Spitzenverbände. Sie alle zusammen sollen an Lösungen überlegen, wie die Situation der Geburtenversorgung in Hessen verbessert werden kann. Eine Überlegung dabei ist zum Beispiel, so Kai Klose,
dass wir ein Hebammengeld zahlen wollen. Auch das wird hier eingebracht. Aber das sind alles Dinge, die wir noch mit den Betroffenen am runden Tisch auch diskutieren wollen.
Konkreter wird er allerdings nicht. Und damit bleibt ein großes Problem weiterhin ungelöst: die Bezahlung. Denn obwohl die Honorare für Hebammen zwar zum Beginn dieses Jahres um 17% angestiegen sind, ist das für viele nach wie vor zu wenig.
Die deutsche Politik muss sich etwas einfallen lassen, um die Situation der Hebammen und damit auch die der Gebärenden nachhaltig zu verbessern und den Berufsstand so wieder attraktiver zu machen. Die Diskussion darum hat Anne Bayer aus der hr-info-Politikredaktion zusammengefasst.
hr-info. Das Thema.
Nicht nur die Suche nach einer Hebamme kann Nerven kosten. Stellen wir uns vor, die Fruchtblase ist geplatzt, das Kind kommt und nicht nur die werdende Mutter ist in einer nervlichen Ausnahmesituation. Also los geht's, ab in die Klinik, aber dort angekommen heißt es nur: Sorry, wir haben keine Kapazitäten mehr. Nun mag das im Kinofilm ganz romantisch anmuten, wenn das Baby im Auto zur Welt kommt. Im echten Leben aber ist das wohl eine mittelschwere Katastrophe. Anna Vogel.
Janina Henke sitzt ruhig da. Schwangerschaft und Geburt ist für sie Alltag, denn sie ist Hebamme. Trotzdem kann die schlanke Frau immer noch nicht ganz glauben, was ihr im Sommer 2017 passiert ist, bei der Geburt ihres zweiten Kindes. Nachdem die Wehen über Stunden anhalten, entscheidet sie, dass sie für die Geburt ärztliche Hilfe will. Also ruft die Hebamme in der nächstgelegenen Klinik an. Die Antwort:
Es war wirklich dann die Aussage von dort, wenn das Baby bis um 12 Uhr nicht da ist, dann würden sie einen Kaiserschnitt machen, weil danach ist der Kreis halt zu, wir haben keine Hebamme mehr.
Einen Kaiserschnitt will Janina Henke auf gar keinen Fall. Sie ruft den Rettungswagen zu sich nach Trebur im Kreis Groß-Gerau. Die Sanitäter fragen eine Klinik in Darmstadt an. Auch da kein Platz mehr. Schließlich fahren sie Janina Henke nach Frankfurt, mehr als 30 Kilometer weit.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann doch alle 2 Minuten recht heftig wehen und musste da ja irgendwie auch angeschnallt im Rettungswagen verbringen. Und das war schon auch nicht so ohne.
Janina Henke muss sich seitdem immer wieder vorstellen, wie diese Fahrt für eine Frau sein muss, die selbst keine Hebamme ist. Dass Frauen schon im Rettungswagen ihr Kind bekommen, würde immer häufiger passieren. Das sagt Franziska Klimt vom Verein Motherhood e.V. aus Darmstadt, der sich für die Rechte von Frauen bei Geburten einsetzt. Sie kritisiert, dass Frauen immer weniger kalkulieren können, wie und wo die Geburt abläuft.
Wir haben in Nordhessen einige Fälle, wo Frauen 40 Minuten fahren müssen, um dann an der Klinik anzukommen und sagen, nee, wir sind voll. Das heißt, diese Frau muss dann nochmal 40 Minuten zur nächsten Klinik fahren. Das sind 80 Minuten. Wir können hier nicht mehr von einer sicheren Versorgung sprechen.
Lange Anfahrtswege und wenig Planungssicherheit. Das ist laut Klimt längst nicht nur ein Problem des ländlichen Raums. Krankenhaus. Für sie wird das an einem Beispiel aus Frankfurt deutlich. Sie erzählt, dass eine Frau, die als Risikoschwangerschaft galt, von 2 Kliniken abgewiesen wurde, obwohl sie bei der einen sogar angemeldet war. Auch ein Rettungswagen, den sie dann gerufen hat, hätte erst nicht gewusst, wohin.
Bis sie dann wirklich nach Wiesbaden mit dieser Frau gefahren sind und da wurde festgestellt, dass die Gebärmutter bereits gerissen ist und das Kind mit dem Kopf bereits im Bauchraum der Frau war. Also hochgefährlich. Das darf einfach nicht passieren.
Franziska Klimt kennt Erfahrungen wie diese, weil Hebammen sie ihr schildern oder manchmal auch die Frauen selbst. Genaue Zahlen sind ihr nicht bekannt, weil viele Frauen nach einer für sie traumatischen Geburtserfahrung gar nicht darüber sprechen wollen. Aber sie hat den Eindruck, dass das Problem stärker wird.
Ich finde, es ist eine gesellschaftliche Katastrophe, dass wir Frauen, die unter Wehen sind, ja, die Kinder gebären, die Türen schließen.
Dass der Moment der Geburt ein ganz besonderer ist, das betont auch die Hebamme Janina Henke. Gerade Entspannung und ein Sicherheitsgefühl vor der Geburt würden dabei helfen, Kinder auf natürliche Weise zur Welt zu bringen und in einer guten Weise für die Mütter.
Natürlich, je mehr Stressoren da halt reinkommen, umso mehr beeinflusst das auch die Frauen und kann das auch dazu führen, dass sie halt einfach psychisch immer mehr Probleme bekommen könnten.
Als Hebamme versucht Janina Henke, die Frauen so gut wie möglich auf die Geburt vorzubereiten, auch darauf, dass sie einen Plan B haben.
Das Kind kommt und der Kreißsaal ist zu. Anna Vogel war das darüber, dass auch in Hessen werdende Mütter immer wieder von Kliniken abgewiesen werden. Und die Situation wird absehbar nicht besser, im Gegenteil, denn in Hessen gibt es auch immer weniger Kreißsäle. Viele Mitarbeiter dort arbeiten an der Belastungsgrenze. Und nun haben auch weitere Kliniken angekündigt, dass sie im Laufe des Jahres ihre Geburtsstationen schließen werden. Zum Beispiel die Klinik in Volkmarsen in Nordhessen oder das Heilig-Geiß-Hospital in Bensheim. Über die Gründe und die Risiken für Schwangere und ihre Babys berichtet Benjamin Müller.
Wir schließen bis Ende des Jahres unsere Geburtsstation. Diese Entscheidung vom Diakonischen Krankenhaus in Marburg-Werder kam überraschend, sagt Martina Klenk. Sie ist Vorsitzende des Landesverbandes der hessischen Hebammen. Und sie kann auch nicht nachvollziehen, dass die Gesellschafter finanzielle Gründe für die Schließung des Kreißsaals angeben.
Ja, das war sehr überraschend, weil in Werder die Geburtenzahlen in den letzten Jahren wieder nach oben gegangen sind. Die hatten 650 Geburten zu verzeichnen und die Geburtshilfe hat auch einen guten Ruf. Also die Kolleginnen dort machen eine gute Arbeit.
Die rund 650 Geburten im Jahr soll die Uniklinik in Marburg auffangen. Deren kaufmännische Geschäftsführerin Silvia Heines erklärte Anfang Mai schriftlich:
Alle schwangeren Frauen können auch in Zukunft ihre Kinder in Marburg zur Welt bringen. Wir können und werden die hohe Qualität und den Umfang der Geburtshilfe in Stadt und Landkreis dauerhaft sicherstellen.
Dauerhaft sicherstellen klingt gut, sagt Martina Klenk vom Landesverband Hessischer Hebammen. Aber die Uniklinik Marburg habe jetzt schon personelle Probleme.
Ja, das ist natürlich eine Katastrophe eigentlich, weil das UKGM auf den Lahnbergen ist ja jetzt schon an seinen Kapazitätsgrenzen. Und wo sollen die Frauen denn hin, sowohl räumlich als auch personell? Die suchen Hebammen und dann müssen jetzt noch 650 Fälle obendrauf abgearbeitet werden. Und das ist ein Riesenproblem. Dann wird es dann irgendwann auch gefährlich.
650 Geburten mehr bescheren der Uniklinik Marburg zwar mehr Geld, aber für die Hebammen wird die Arbeit stressiger werden. Sie müssen mehrere Geburten gleichzeitig betreuen, können weniger selbstständig arbeiten, sagt Martina Klenk. Wenn alles durchgetaktet sei, bleibe insgesamt die Betreuung der Frauen und Kinder auf der Strecke.
Ich frage mich natürlich langsam, was muss noch passieren? Muss es erst Tote geben, bis das halt eben dieser Trend endlich gestoppt wird?
Mit Trend meint Martina Klenk das Kreißsaalsterben überall in Hessen. Alleine in diesem Jahr haben 5 Kliniken angekündigt, ihre Kreißsäle zu schließen. Und während es 2007 noch über 70 Geburtsstationen gab, sind es jetzt nur noch rund 50. Im Vogelsberg zum Beispiel gibt es gar keine Geburtshilfe mehr. Hier müssen die Frauen rund 50 Kilometer bis zum nächsten Krankenhaus fahren. Die Situation sei dramatisch, beklagt Martina Klenk.
Eigentlich denkt man, an erster Stelle steht der Versorgungsauftrag und an zweiter Stelle erst finanzielle Interessen. Aber es ist leider so, dass halt eben die Ökonomisierung in der Geburtshilfe oder generell im Gesundheitswesen dazu führt, dass finanzielle Interessen an vorderster Stelle stehen und die Versorgung der Bevölkerung hintangestellt wird.
Deshalb müsse das Land Hessen jetzt dran, sagt Martina Klenk. Man müsse den kleineren Geburtsstationen unter die Arme greifen.
Geld ist da. Es ist ja nicht so, dass kein Geld da wäre. Also das ist eine Frage der Verteilung. Und kein Krankenhaus muss Gewinne erwirtschaften eigentlich. Ja. Und das hat auch der Deutsche Ethikrat 2016 in der Stellungnahme geschrieben. Der primäre Daseinszweck eines Krankenhauses ist die Versorgung der Bevölkerung und nicht, um Gewinne zu erwirtschaften. Insofern muss da einfach ein Umdenken stattfinden.
Und damit sich was ändert, ist Martina Klenk im Gespräch mit dem hessischen Sozialminister Kai Klose, der auch für das Thema Gesundheit zuständig ist. Im September sollen die Ergebnisse kommen. Martina Klenk hofft auf konkrete Maßnahmen, um das Kreißsaalsterben zu verhindern.
Immer weniger Kliniken haben Geburtsstationen. Überschließungen in Hessen war das Benjamin Müller. Die Geburt eines Kindes ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Aber die Geburtshilfe muss eben auch bezahlt werden, womit wir wieder bei den schlecht bezahlten Hebammen und bei den Schließungen der Kreißsäle sind. Elke Matern ist Hebamme und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft. HR-Info-Moderator Dirk Wagner hat mit ihr über die schwierige Situation in der Geburtshilfe gesprochen und sie gefragt, warum so viele Kreißsäle schließen und ob die Geburtshilfe ein Verlustgeschäft ist.
Das kann man, glaube ich, bejahen, wenn nicht eine sehr große Anzahl von, sagen wir mal, 1000 Geburten pro Kreißsaal da sind. Weil immer jede Klinik, die Gynäkologie, den Kreißsaal, die Wochenbettstation, die Anästhesie und den OP dauerhaft vorhalten müssen. Und das kostet natürlich sowohl Personalgehälter als auch das Vorhalten dieser Stationen.
Das heißt, wenn man da mal den romantischen Aspekt der Geburt außen vor lassen, da geht es um knallharte Wirtschaftsinteressen.
Da geht es um knallharte Wirtschaftsinteressen, genau. Eine Geburt ist ja auch immer mit einem DRG-System hinterlegt. Das heißt, es gibt eine Pauschale für eine bestimmte Geburt.
Die Geburtshilfe konzentriert sich ja dadurch auf ein paar Krankenhäuser, auf ein paar größere Kliniken. Kann das denn auch positive Seiten haben? Denn auf einer großen Geburtsstation gibt es mehr Fachleute vielleicht oder auch eine bessere Ausstattung.
Da ist die Frage, was ist eine gute Ausstattung? Also für manche Frauen ist eindeutig das eigene Schlafzimmer besser als eine geburtshilfliche Station. Und für manche andere ist es eben einfach der Kaiserschnitt im OP, das bessere und einzig richtige, die einzig richtige Entscheidung. Und wichtig wäre aber, dass die Frauen selber wissen, welche Unterschiede es gibt und dass sie eine Wahl haben in ihrer persönlichen Situation. Deswegen also vorher Betreuung und Aufklärung darüber, was ist, und immer wieder der Bezug zu dem, was die Frau in dem Moment braucht.
Ein Problem für die Krankenhäuser ist ja häufig, dass sie zu wenig Personal haben insgesamt. Warum wollen eigentlich viele Hebammen nicht in einer Klinik arbeiten?
Ja, das kann man nicht ganz so sagen. Es liegt nicht daran, dass wir zu wenig Hebammen haben. Wir haben genug Hebammen. Und auch durch die Umstellung jetzt auf die Akademisierung gehen wir davon aus, dass wir weiterhin genug Hebammen haben. Aber in den Krankenhäusern ist im Moment der Betreuungsschlüssel sehr hoch. Das heißt, eine Hebamme ist in einer Schicht für viele Frauen gleichzeitig da. Und es gibt starke Hierarchien. Es gibt aber auch die andere Seite, es gibt Leuchtturmprojekte, wo es dann quasi auch keinen Hebammenmangel gibt, wo es ein gutes Miteinander gibt zwischen den Ärztinnen, Ärzten und den Hebammen.
Sie haben gerade die Hierarchien angesprochen. Das heißt, das könnte durchaus ein Hinderungsgrund sein für jemand, der sagt, ach, eigentlich würde ich da gerne arbeiten?
Das könnte auf jeden Fall ein Hinderungsgrund sein. Wir haben ja immer mehr auch hebammengeleitete Kreißsäle, die mittlerweile immer mehr kommen und wo auch Hebammen hingehen und gerne hingehen. Wir haben aber eben auch andere Kreißsäle, wo die Hierarchien noch sehr stark sind und man auch immer so ein bisschen das Gefühl hat, man kann die Geburtshilfe nicht so leisten, wie man das möchte. Außerdem haben viele Hebammen auch noch zusätzliche Tätigkeiten zu machen, die so eigentlich mit der Hebammentätigkeit nichts zu tun haben.
Zum Beispiel?
Dass sie putzen müssen, dass sie auffüllen müssen, alles, was da ist und solche Sachen.
Was ja eigentlich nicht deren originäre Aufgabe sein sollte.
Ja. Also wir haben ja den englischen Begriff Midwifery, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, und das heißt ja mit der Frau sein. Und das ist einfach nicht möglich. Deswegen gehen auch so viele Hebammen weg. Sie können nicht das tun, was eigentlich ihre originäre Tätigkeit ist.
Und seit Jahren haben wir auch schon die Situation, dass werdende Mütter immer mehr Schwierigkeiten haben, eine Hebamme zu finden für die Vor- und Nachsorge. Jetzt wurde ja beschlossen, dass Hebammen auch studieren müssen. Das soll den Beruf insgesamt attraktiver machen. Das haben Sie vorhin auch schon mit dem Stichwort Akademisierung angesprochen. Ist das denn der richtige Weg Ihrer Meinung nach?
Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und wir sagen auch nicht, sie müssen studieren, sondern sie dürfen endlich studieren. Wir haben schon jetzt eine gute Ausbildung, aber wir haben nicht den richtigen Rahmen dazu, sodass in die Ausbildung dann die Reflexion und auch das eigene Handeln und wissenschaftliche Arbeiten integriert werden kann. Das fehlt noch und deswegen brauchen wir unbedingt die Akademisierung für alle.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was muss sich denn vor allem ändern, damit die Geburtshilfe wieder attraktiver wird für die Frauen, die sich dann vielleicht für den Beruf Hebamme entscheiden?
Also Geburtshilfe für Hebammen ist immer attraktiv. Aber es ist eben nicht nur die Geburt, sondern zu der Geburt, die ja nur ein ganz kleiner Teil ist, gehört natürlich zwingend die ganze Schwangerschaft und auch die ganze Zeit danach, mittlerweile ja bis zu einem Jahr nach der Geburt. Und Frauen wünschen sich von uns eine kontinuierliche Betreuung und wir können das nicht leisten. Das frustriert. Also wir müssen wieder dahin kommen, dass Hebammen wirklich Frauen von vorne bis hinten betreuen können. Wir sind ja auch die einzige Berufsgruppe, die sowohl in der Schwangerschaft als auch während der Geburt als auch im Wochenbett für Frauen zuständig sind.
Die Einschätzung von Elke Matern, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft. HR-Info-Moderator Dirk Wagner hat mit ihr über die schwierige Situation in der Geburtshilfe gesprochen und darüber, wie man sie verbessern könnte. In Deutschland kommen also immer mehr Kinder zur Welt. Auch in der Asklepios Frauenklinik in Hamburg-Altona steigt die Zahl der Geburten. Die Klinik gehört zu Deutschlands größten Geburtsstationen. 2016 kamen dort mehr als 3.200 Kinder zur Welt. Ein Rekord. Aber ausgerechnet in diesem Jahr, 2016, haben 5 Hebammen dort gekündigt und es kam niemand nach. Der Kreißsaal musste oft schließen und schwangere Frauen wurden auch hier abgewiesen. Es gab einfach zu wenig Personal. Die verbliebenen Hebammen wollten die Situation so aber nicht hinnehmen und kamen auf eine Idee. Sie haben einfach eine eigene Firma gegründet, das Hebammenkontor.
Die Kreißsäle sind jetzt hier einmal den Flur entlang. Die sind fast alle voll, gerade sehe ich.
Hebamme Laura Kerkenhoff arbeitet seit 5 Jahren auf der Geburtsstation der Asklepios Frauenklinik in Hamburg-Altona. Als festangestellte Hebamme musste sie sich gelegentlich auch mal um 4 Frauen gleichzeitig kümmern. 2 Überstunden pro Schicht seien normal gewesen, wegen der vielen Dokumentation nach jeder Geburt.
Was wir damals teilweise zu zweit im Spätdienst gerockt haben, was machen wir jetzt zu viert oder zu fünft? Also das ist schon im Angestelltenverhältnis, da bin ich weder mir noch den Frauen gerecht geworden. Das war schon grenzwertig.
Denn für angestellte Hebammen gibt es keinen festgelegten Betreuungsschlüssel. Als auch ein Beschwerdebrief an die Klinikleitung nichts half, entschlossen sich Kerkenhoff und ihre Kolleginnen zu einem Neustart.
Also wir müssen einmal schauen, ob der Juniplan schon vollständig ist.
Was schon mal ganz gut ist, dass Pfingsten, dass die Feiertage aufgehen.
Seit fast 2 Jahren arbeiten die 27-Jährige und ihre 32 Kolleginnen jetzt im Hebammenkontor Altona als Selbstständige. Sie sind Beleghebammen, direkt angebunden an die Klinik. In Bayern ist das Modell schon verbreiteter.
Der ganz große Vorteil ist einfach, dass wir selber bestimmen können, okay, wir wollen so und so viele Hebammen pro Schicht haben. Und auch die Schichtlänge selber bestimmen können. Wir arbeiten ja jetzt im 12-Stunden-System, was ich persönlich total gut finde, weil man einfach Zeit hat, die Frauen länger zu betreuen.
Ein weiterer großer Vorteil, das Abrechnungssystem. Denn als Beleghebamme stellen sie der Krankenkasse die Geburten in Rechnung. Und die übernimmt nur die Kosten für 2 Geburten gleichzeitig. Das habe ihre Arbeit deutlich verbessert, so Hebamme Claudia Unruh.
Daran kann man ganz deutlich sehen, es geht hier nur um das Finanzielle. Es geht nicht darum, um die Frauen besser zu betreuen. Denn wenn das der Grund wäre, würde das auch für die angestellten Hebammen gelten.
Mittlerweile erkundigten sich viele Kolleginnen von außerhalb nach ihrem Konzept.
Wir würden es nicht machen, wenn es unterm Strich sich nicht lohnen würde, sage ich mal so. Man darf aber da ganz klar auch die Nachteile der Selbstständigkeit nicht vergessen. Die Fixkosten sind deutlich höher durch die hohe Haftpflichtversicherung. Wir müssen alle Sozialversicherungen selber tragen, selber vorsorgen.
Die Haftpflichtversicherung von etwa 8.000 Euro im Jahr müssen sie vorstrecken. Doch fast 2 Drittel gleicht die Krankenkasse wieder aus, so Kerkenhoff. Je mehr sie arbeite, desto höher sei ihr Verdienst. Nach Ansicht des Leiters der Frauenklinik, Volker Ragosch, kommt es vor allem auf ein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis an.
Sowohl mit der Geschäftsführung als auch mit der Leitung der Klinik, also mit mir jetzt und beziehungsweise mit meinen Leitungskräften,
und mit den Hebammen. Weil es ist nicht ganz so banal. Also es müssen viele Dinge vertraglich geregelt werden, weil die oberste Priorität einer Geburtsklinik ist einfach Sicherheit.
Das Krankenhaus würde durch die Beleghebammen pro Geburt zwar weniger verdienen, spare aber auch Personalkosten. Und seit dem Start des Hebammenkontors sei der Kreissaal nicht ein einziges Mal wegen Personalmangels geschlossen worden.
Charlotte Horn über das Hebammenkontor in Hamburg. Dort haben Hebammen ihre eigene Firma gegründet, um Mütter und ihre Babys besser zu versorgen. Hebamme hilf, die Krise im Kreissaal. Das war das Thema dieser Sendung. Nachzuhören gibt es das Ganze natürlich auch, und zwar in der ARD-Audiothek. Und den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Ich bin Liane Stahl.